Herzlich willkommen bei Generation H oder Generation Hotelier. Für euch der Podcast der Live-Sendung, der jeden Donnerstag um 17 Uhr auf den verschiedensten Portalen stattfindet. Ganz liebe Grüße von Sef Rosenberg und Alex Obertop.
Wow.
Da sind wir dann doch endlich wieder.
Ja, endlich wieder. Also ich habe wirklich Sehnsucht gehabt, obwohl, naja, aber es war eine lange Zeit ohne Gespräch. Das war wirklich so. Herzlich willkommen heute zur 107. Folge von Generation Hotelier. Und ich freue mich wirklich heute, also wirklich, wirklich, also nicht nur dich natürlich.
Du übertreibst jetzt nicht schon wieder, komm zum Punkt.
Nee, für dich nicht, aber wir haben Edgar Ether heute bei uns. Edgar habe ich, glaube ich, kennengelernt, vor der Pandemie, glaube ich, mal haben wir uns kennengelernt. Ich habe von dir so einen Staffelstab bekommen, mit Signatur. Und die es nicht wissen, Edgar Ether ist ehemaliger deutscher Leichtathlet und war in der Olympiade 1988 in Seoul und hat dort bei der 4x400 Meter Staffellauf auch die Bronzemedaille gewonnen. Und heute Trainer, Motivator, super Kerl. Und ja, heute reden wir über Motivation, über Mitarbeiterförderung, über alles, was damit zu tun hat. Herzlich willkommen bei uns, Edgar. Gesundheit, Alex.
Ja, herzlich willkommen und ich freue mich.
Gesundheit.
Lieber Tim und lieber Alex. Freue mich sehr.
Ja, großartig. Ja, Sendung Nummer 107. Wir haben schon wieder April. Jetzt kommen wir schon fast in den Mai. April macht ja, was er will. Wir hatten es eigentlich für letzte Woche geplant und ich war verplant, hatte irgendwie meinen Kalender ein bisschen durcheinander gebracht und aufgehoben ist nicht aufgeschoben oder andersrum. Da kommt der Holländer um die Ecke. Aber ja, Edgar, du warst bei Fair Job Hotels im vergangenen Jahr beim Partnertreffen noch hier in Hamburg mit dabei. Hast eine Keynote gehalten, aber zur gleichen Zeit auch einen Workshop und motivierst Leute. Ich glaube auch in und nach der Pandemie ein ganz, ganz wichtiger Punkt, sich in die Lage der Mitarbeiter, in die Schuhe der Mitarbeiter versetzen zu können. Heute werden wir über so viele verschiedene Themen sprechen, vielleicht ein bisschen Leichtathletik, aber vielleicht auch ein bisschen mehr über Motivation und was nimmst du aus den Keynotes, aber vor allem aus den Trainings und Workshops mit, weil du hörst ja auch, du sprichst ja nicht nur, du hörst auch zu, hörst auch hin und da sind wir ganz gespannt, was du so aus dem täglichen Leben, aus deinen verschiedenen Workshops mitnimmst. Und auch von meiner Seite, Edgar, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Sef, schön, dass du auch wieder dabei bist. Bei dir ist natürlich wieder Baustelle, entweder bei dir oder bei dir im Hintergrund. Aber von daher, heute fokussieren wir uns auf Edgar. Edgar, herzlich willkommen. Und erzähl doch mal kurz, was, wenn du auf der Bühne stehst und Leute haben keine Ahnung, wer du bist, so in 2, 3 Sätzen, was erzählst du dann?
Was erzähle ich? Das Interessante ist ja, ich komme aus dem Hochleistungssport. Es gibt ja sehr, sehr viele Hochleistungssportlerinnen und Sportler, die dann auf die Bühne gehen und über ihr Leben erzählen, über den Karriereweg und in der Hoffnung, manchmal ist mehr die Hoffnung dabei, dass die Menschen im Auditorium was mitnehmen für sich im Leben. Und ich mache jetzt diesen Job seit 23 Jahren, dass ich nicht nur Keynote-Speaker bin, sondern auch Seminarleiter und Coach. Und so haben wir, Alex und Sef, uns auch kennengelernt in dieser Funktion, weil ich ja auch weiß, dass ihr das auch macht, entweder mit eurem eigenen Team oder du, Alex, natürlich auch in Form von Seminaren und Coachings, Workshops. Und es ist ein großer Unterschied, ob eine Athletin und Athlet, bleiben wir jetzt mal bei meinem Bereich, wo ich herkomme, etwas erzählt und eine interessante Geschichte hat oder ob es eine gute Rednerin und Redner ist, welche eine interessante Geschichte hat, von der er erzählen kann. Und das brauchte bei mir 6 bis 7 Jahre, bis ich mich dorthin entwickelt habe. Sehr viel Erfahrung dabei, zuhören, anpassen, Reflexionsschleife gehen. Und das ist mein Asset, das sind die Persönlichkeitsthemen, die ganzen Soft Skills, Vision, Zielsetzung, Erfolgsglaube, Leidenschaft, Offenheit, Respekt und Vertrauen. Die soziale Kompetenz, die emotionale Intelligenz, Team, Führung. Das jetzt mal so ganz grob und schnell gesagt, in Form von Vorträgen. Das sind also 60 bis 90 Minuten. Was eine, ich sage jetzt mal, eine Nachhaltigkeit hat, die nicht so ist, als wenn man jetzt einen Workshop oder ein Seminar machen würde.
Auf jeden Fall.
Und die Workshops und die Seminare, dort habe ich mich noch mehr und mehr hin entwickelt, parallel zu den Vorträgen im Vergleich zu den letzten Jahren, und mache auch die 1-zu-1-Coachings mit Führungskräften, deutschlandweit, europaweit, teilweise weltweit. Ja, das ist so das, was ich mache.
Was geht denn in den Köpfen dieser Führungskräfte in Deutschland, europaweit, was geht in den Köpfen gerade vor? Was sind deren Probleme oder Herausforderungen? Oder ne, auf individueller Weise, aber vielleicht auch auf der Unternehmensebene.
Ja, ich versuche das jetzt mal so alles zusammenzufassen, das Persönliche und das Unternehmerische. Zum einen herrscht einfach eine Angst, eine Unsicherheit. Und das ist jetzt nicht nur im Bereich des Unternehmerischen, sondern auch im Bereich des Persönlichen, wo die Menschen, auch die Führungskräfte, gar nicht wissen, wo geht es jetzt mit dem Unternehmen hin und was passiert dann mit mir, welcher das Unternehmen leidet oder mir, der oder dem das Unternehmen jetzt gehört. Und die meisten Unternehmerinnen und Unternehmer haben ja auch das aus einer Familientradition oft auch aufgebaut. Nehmen wir jetzt mal die Hotelbranche. Jene, die ich bei den Fair Job Hotels kennengelernt habe, so viele, welche aus Generationen heraus noch das Hotel leiten und das an ihre nächste Generation und übernächste gerne weitergeben würden. Und das ist jetzt diese Unsicherheit, die herrscht. Und dann ist es der Arbeitskräftemangel. Viele sagen, ja, Fachkräftemangel. Also Fachkräftemangel ist der zweite Schritt. Der erste Schritt ist viel schlimmer. Wir haben einen Arbeitskräftemangel. Viele Unternehmen sagen ja, egal wie, was, Hauptsache sie oder er kann irgendwie mit dem Computer umgehen und telefonieren. Das sind die Punkte, die jetzt die Menschen beschäftigen momentan.
Ich glaube auch, dass dieser Begriff Fachkräftemangel, das ist einfach ein falscher Begriff. Das ist so, viele auch in unserer Branche benutzen das. Es ist definitiv falsch. Es ist, dass wir stellen ja auch Leute ein, die nicht vom Fach kommen. Hauptsache, wir können Schichten besetzen. Und das ist so eine Sache, die wird definitiv falsch bewertet. Und auch auch von der Politik, manchmal sehen sie es falsch. Aber so langsam kommt es rüber, dass wir über Mitarbeitermangel sprechen und nicht über anderes. Wenn du wenn wir jetzt noch diese Thematik Motivation, du redest mit Geschäftsführer oder mit Führungskräfte. Wir sind gerade aus einer Pandemie rausgekommen. Wir waren nicht mal eine Minute raus quasi. Schon ist die nächste Krise reingekommen. Dieser unsinnige, bescheuerte Krieg, der ist auch dann diese Ungewissheit, Energiekosten, bla bla bla. Wie siehst du, wie bereiten wir uns oder wie bereiten sich Firmen überhaupt für die Zukunft vor? Weil es ist ja alles noch quasi nicht absehbar, was wirklich morgen passiert. Also wenn morgen der Krieg beendet, ist alles super. Dann können wir die Champagnerflaschen öffnen. Und wenn der so weitergeht, dann werden wir trotzdem, ist eine andere Realität, die wir haben. Wie bereitet sich die Wirtschaft auf sowas, also mental auch vor?
Also momentan habe ich sehr viel damit zu tun, die momentane Situation erstmal irgendwie, dass sie das überleben, also wirtschaftlich auch überleben. Manche denken natürlich schon an die Zukunft. Einige Unternehmen, mit die ich auch begleite, da ist die Vorbereitung eher im digitalen Bereich, dass sie sagen, da müssen wir uns mehr hin entwickeln, wir müssen komplett umdenken. Das Ganze hat ja in dieser Pandemiezeit unter anderem auch mit den Homeoffice angefangen. Das geht aber jetzt schon weiter, mehr so in das Digitale. Ja, aber nicht nur, dass man digital ist, sondern man muss ja auch umgehen können mit diesem Digitalen. Und es gibt auch jetzt wieder Unternehmen, die mich engagieren, weil sie also das Digitale weiter führen und weiter pushen. Allerdings vom Homeoffice wieder ein Stück weit einen Schritt zurückgehen in das Office. Denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denen fehlt durch diese ganze Homeoffice-Geschichte die soziale und Kompetenz und emotionale Intelligenz. Das Miteinander, sich stärken, sich, ich sage jetzt mal, spüren und sich auch organisieren. Die Mehrzahl, und ich habe eben erst vor einer Woche gesprochen mit einem Vorstand einer großen Versicherung. Und er hat gesagt, wir versuchen jetzt wieder sie ein Stück weit zurück, weil sie eine Umfrage gemacht haben, dass viele, die im Homeoffice sind, sich nicht so gut organisieren können im Homeoffice als am Arbeitsplatz. Auch die Kommunikation, den Austausch, auch das Voneinander lernen, miteinander lernen, das Einstöffliche, auf das es ankommt, dass ein Team funktioniert.
Ja.
Und vielleicht auch da nochmal so eine kurze wissenschaftliche Herleitung. Es gibt die Kondratjew-Zyklen, die kennt der eine oder der andere. Das unterstreicht nochmal, weshalb das jetzt so wichtig ist, die soziale Kompetenz und emotionale Intelligenz. Kondratjew war ein russischer Wirtschaftswissenschaftler, der in den 30er Jahren verstorben ist. Der hat aber schon verschiedene Konjunkturzyklen, auch wie sich die Menschheit entwickelt hat, Konjunkturzyklen, schon dann vorhergesagt, in denen wir jetzt auch sind. Es gibt 7 Kondratjews, wir sind jetzt im 7. Ich sage ganz kurz mal die Nummer 5 und Nummer 6. Die Nummer 5, das war dann Petrochemie und so weiter und so fort. Und die Nummer 6, die war Informationszyklus, in dem wir ja waren, ja, mit Computer, mit Internet, allem Möglichen. Und jetzt sind wir in einem Zyklus, der heißt Gesundheit und Mensch. Das hat er damals schon gesagt. Und Covid hat das Ganze unterstützt. Das konnte er damals noch nicht wissen. Leider gab es dieses Covid. Das hat das Ganze unterstützt und beschleunigt. Dass wir jetzt merken, wir können so schnelle Autos bauen und Flugzeuge, wie wir wollen. Es kommt jetzt nicht auf diese halbe Stunde, wo wir schneller von Berlin in Sydney sind, an. Wir können auch an den Internetverbindungen noch basteln, dass eine E-Mail eine Zehntelsekunde schneller ankommt. Aber deshalb lesen wir sie nicht schneller und rufen sie nicht schneller ab. Sondern was nutzt uns all das, wenn eins nicht funktioniert? Nämlich die Hardware der Mensch, wenn er krank ist, wenn er nicht funktioniert. Und es gibt jetzt eine Studie, die ist ungefähr 2-3 Monate alt. Die US-Amerikaner haben eine Studie gemacht und haben festgestellt, wenn 10% der amerikanischen Bevölkerung das Gesundheitssystem weniger belastet, also ergo gesünder ist, 10%, gibt das ein Benefit, eine Ersparnis und Benefit für die Wirtschaft. Also Ersparnis, weniger Belastung des Gesundheitssystems und dann natürlich auch nochmal Benefit, weil sie mehr arbeiten können, weil sie nicht krank sind, sondern mehr arbeiten. Von, haltet euch fest, 2.000 Milliarden Dollar pro Jahr. 2.000 Milliarden Dollar pro Jahr. Und jetzt wird klar, weshalb der Zyklus Gesundheit und Mensch nicht nur für uns Menschen, für das Leben insgesamt auf der Erde wichtig ist, sondern interessanterweise sich jetzt natürlich auch die Wirtschaft interessiert. Krankenkassen, Staaten, Versicherungen und so weiter und so fort.
Ja. Okay.
Nahrungsergänzung, genau das auch. Das ist ein Thema, was auch in der Pandemie so enorm gewachsen ist. Ich nehme seit 5 Jahren Nahrungsergänzungsmittel von einem deutschen Unternehmen. Und was ich nur sehe, wie die gewachsen sind in den letzten 2-3 Jahren, unfassbar, von kurz unter 1 Milliarde jetzt 2,5 Milliarden Umsatz im Jahr. Auch das Bewusstsein, etwas machen zu müssen, aber es ist ja nicht nur Nahrungsergänzung, es ist ja nur ein Baustein vom Ganzen. Mein Siri reagiert.
Vielleicht will Siri auf die Frage beantworten, Alex, wer weiß, oder ChatGPT, können wir ja auch nochmal probieren.
Siri war irgendwie aus irgendeinem Grund aktiv, aber ne, ich sag mal, Nahrungsergänzung ist eins. Wir haben sehr viel über psychologische Gesundheit gesprochen in der Pandemie, wie wir da mit unseren Mitarbeitern umgehen, wie wir sie wieder, ich sag mal, wieder eingliedern, nachdem die so viel zu Hause waren. Aber es ist noch so viel mehr. Wie hältst du dich gesund und was wären für dich Empfehlungen, für die, ich sage mal, für die Menschheit als solches, für die Hoteliers, für die Gastgeber, die jeden Tag sich für den Gast bei uns und fürs Team einsetzen? Was wären so 2, 3 Anhaltspunkte, wo du sagst, hey, fokussiere dich auf das, sodass deine Gesundheit zumindest so bleibt, wie es jetzt ist, oder besser wird?
Ja, das ist interessant, Alex, dass du das jetzt fragst, ohne zu wissen, dass das, was ich noch weiter als Job habe. Ja. Denn ich bin seit 23 Jahren bin ich Keynote Speaker, Seminarleiter und Coach. Darüber haben wir eben schon kurz gesprochen, was ich da mache. Und seit direkt vor der Pandemie, das war 2019, also jetzt seit knapp 4 Jahren, habe ich einen Ruf deshalb bekommen, hier nach Schweinfurt zu kommen. Deshalb sitze ich auch hier in Schweinfurt, jetzt gerade in meinem Homeoffice. Mhm. Dass ich Botschafter bin, aber aktiver Botschafter eines Unternehmens, das 2 Produkte in der Gesundheitsbranche hat. Mhm. Das eine ist die größte Laufschule der Europas oder der Welt, aber da geht man nicht im Wald und so weiter und so fort, sondern es ist unter Laborbedingungen, um das Gang- und Laufverhalten und so weiter zu korrigieren, weil wir gar nicht laufen gelernt haben. Und wir haben auch teilweise gehen nicht gelernt, richtig gelernt. Deshalb haben ja viele Knie und Hüfte und so weiter. Aber das jetzt nochmal. Und dann das Zweite ist der Skillcord, um die Vicomotorik zu verbessern. Visuell, kognitiv und motorisch. Und dann sind wir schon voll im Thema drin. Wie halte ich mich gesund, indem ich in diesem Thema drin bin und 400 Gesundheitstherapie und Fitnesszentren berate in ganz Europa, mitberate. Da bin ich einer derjenigen, die auch Vorträge halten und so weiter. Und da ich mich dadurch auch sehr stark damit befasse, merke ich einfach, dass durch die Pandemie nicht nur die Erwachsenen, sondern vielmehr die Kinder gelitten haben. Mhm. Und jetzt kommt die nächste Studie, die ihr mit Sicherheit nicht kennen könnt. Ja, da hört das jetzt. Die Generation ab 14 Jahre und jünger und alle die, die jetzt kommen, wird zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte der Schnitt es nicht mehr erreichen, das Alter der Eltern.
Das habe ich aber schon gehört.
Ja. Oh, ja. Wird zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte nicht mehr das Alter im Durchschnitt der Eltern erreichen. Es gibt 2 Gründe. Da sind wir voll im Thema drin. Mangelnde Bewegung und mangelnde kognitive Fähigkeiten. Kognition heißt, Reize von außen aufzunehmen, zu verarbeiten, eine Reaktion umzusetzen. Mhm. Die einfachste Art und Weise, um das zu erklären, du willst jemandem die Hand reichen, diese Person nimmt das auf, verarbeitet das, will ich das machen oder nicht? Wenn ja, reicht sie die Hand zurück und dann müssen sich beide Hände noch treffen. So, das haben wir jeden Tag. Unendlich viel. Mhm. Und die mangelnden kognitiven Fähigkeiten, das ist einfach, weil die Generation zweidimensional aufwächst, also dreidimensional mit dem Handy geht nicht, sonst wäre das Handy kaputt. Also es geht ja nur so oder so. Mhm. Und dann mangelnde Dreidimensionalität, mangelnde Fitness, weil es eine Korrelation gibt zwischen der Muskulatur für das Alter adäquat aufgebaut und dem Immunsystem. Gibt es eine Korrelation? Und der Gehirntätigkeit. Je besser die Muskulatur, Gehirntätigkeit. Und umgekehrt. Denn wir Menschen sind nicht dafür gemacht zu denken, das Gehirn, sonst wären wir jetzt nicht auf der Welt, sondern dafür, dass wir uns bewegen. Denn der Säbelzahntiger, wenn der gekommen ist, dann haben unsere Urvorfahren nicht da gesessen und haben gesagt, ich muss jetzt mal über das Leben nachdenken. Sondern wir haben die Beine in die Hand genommen und sind gelaufen. Und das nehmen wir weniger und weniger. Und dadurch, dass die ganze Digitalisierung uns ja viel Gehirntätigkeit abnimmt, denn der Mensch ist von Natur aus faul und bequem. Sonst würden wir nicht existieren können. Mhm. Deshalb laufen ja auch eure Hotels, die ihr habt und die ihr auch begleitet, auch so gut, weil ihr dafür sorgt, dass die Menschen, die Gäste, die dorthin kommen, alles vorfinden, nicht mehr viel machen müssen.
Es ist an alles gedacht und es ist komfortabel, es ist convenient, ne? Nicht zu verwechseln mit Convenience Food. Nein, es ist convenient, wir machen es den Gästen so einfach wie möglich, weil wir denen sehr viel Komfort bieten wollen.
Ja.
Ja.
Jetzt aber im Leben passt sich dann der Körper an und auch der Geist. Cliff, du wolltest was sagen. Genau.
Ja. Nee, super interessant. Also das, ich habe letztens gehört, also nicht das, was du jetzt gesagt hast, aber ich habe schon gehört, dass die Menschen in Zukunft früher sterben werden. Okay, ist egal. Und ich glaube, dass auf der einen Seite mussten Menschen in der Pandemie lernen, auf engen Raum mit der Familie oder mit Freunden zusammenzuleben. Das war so ein Switch im Gedanken. Einige haben Sport gemacht. Ich glaube, da sind auch viele, die in dieser Zeit, also ich habe am Anfang der Pandemie enorm viel Sport gemacht, Fahrrad gefahren, ich bin gelaufen und so. Und ich glaube, dieses Umdenken, das ist ja, was ich vorhin gemeint habe, diese Pandemie hat vieles mit uns gemacht. Nicht nur krank, also nicht nur, dass wir Corona bekommen haben, aber im Kopf sehr viel gemacht. Ja, auch die Perspektive, wie ist die Perspektive für die Zukunft, ne? Wir sind doch sehr anfällig, haben wir ja gelernt. Und ich glaube, vieles ist auch, dass wir, weiß nicht, wie du das siehst, aber ich will mal ein bisschen auf die Motivation des eigenen kommen. Also, wie motivieren wir uns? Und wie können wir uns auch nach so einer Katastrophe und nach so einer langen Zeit motivieren? Wie gesagt, wir haben die Pandemie, dann ist dieser bescheuerte Krieg. Hast ja gar keine richtige Perspektive. Wir haben ganz oft bei uns in den Sendungen, Alex kann sich erinnern, über Perspektivlosigkeit gesprochen.
Unsicherheit
Das,
vor allem.
bitte?
Unsicherheit vor allem.
Ja, auch. Und wie, sag mal so, wie motivierst du dich, um mal ein bisschen den Schwenk zu bekommen, wie motivierst du dich, wenn du vor einem Auftritt, wenn du vor einer Veranstaltung bist, wenn du Sport machst, weiß nicht, ob du jetzt noch ein bisschen amateurmäßig rumjoggst und so, aber wie motivierst du dich denn, Edgar?
Der Punkt ist, und dann komme ich auch gleich zur Eigenmotivation, deine Frage zu beantworten. Wir können ja keine Menschen motivieren. Wir können Menschen inspirieren, sensibilisieren und emotionalisieren. Das ist die Aufgabe von Führungskräften und Teamleader für ihr Team. So stärken wir dann die Eigenmotivation. Und wie motiviere ich mich? Weil meine Motivation kommt immer aus einer Sinnhaftigkeit heraus. Ich bin dann eigen sehr motiviert, wenn ich die Sinnhaftigkeit sehe hinter dem, was ich mache. Und da ich das, was ich mache, mir Spaß macht und die Sinnhaftigkeit darin sehe, Menschen wieder Impulse zu geben oder Teams bei einem Workshop oder Seminar weiterzuentwickeln, in die Kommunikation zu bekommen, oder im Coaching Menschen zur Reflexion zu animieren und vor allem auch zu begleiten für den nächsten Entwicklungsschritt, ist das eines für mich der wichtigsten Motivatoren. Also da habe ich mein Motiv, ja, die Sinnhaftigkeit, das Motiv. Und jetzt auch hinsichtlich Teams und auch in der Hotellerie, weil das war vor ungefähr 5 Minuten oder 7 Minuten mal ganz kurz eine Frage von euch. Ja, wie macht man das mit Teams? Wo hapert es da oft, egal in welcher Branche, es hapert oft an der Kommunikation. Viele Krankheiten sind nicht der körperlichen Geschichte hauptsächlich geschuldet, sondern es ist oft eine psychosomatische. Und daraus entstehen oft Krankheiten und dann geht es an das schwächste Glied, entweder Rücken, Kopf oder was weiß ich, irgendetwas. Und wenn wir es schaffen, gerade in Zeiten, wo wir Herausforderungen haben, und das ist auch ein Teil meines Vortrags, den ihr auch gehört habt, wo ich eine Story erzählt habe über ein Segelteam, Frauensegelteam, die 7,5 bis 9 Monate unterwegs sind, wenn die so eine Weltumfahrung machen. Und dann kommt es nicht da hauptsächlich darauf an, was die alles gut können, ZDF-mäßig, Zahlen, Daten, Fakten, sondern wie die 7,5 bis 9 Monate miteinander zurechtkommen, wie sie Situationen lösungsorientiert gestalten. Und ein Spruch habe ich da, dass nicht das das beste Team ist, wo die besten Spielerinnen und Spieler drin sind, sondern das beste Team, wo die Spielerinnen und Spieler am besten miteinander spielen und miteinander zurechtkommen.
Harmonieren.
Und das sehen wir ja bei, nehme ich jetzt mal so ein populäres Beispiel, Bayern München und SC Freiburg. Genau. Da kosten zwei Spieler von Bayern München kosten so viel wie der gesamte Kader von SC Freiburg. Vielleicht reicht auch schon einer. Aber die Freiburger, die zeigen es den anderen Teams. Und so ist es nicht nur im Fußball. So ist es in ganz, ganz vielen anderen, nicht nur Sportarten, sondern auch in der Wirtschaft. Das ist es, wo es da nicht darauf unbedingt immer ankommt, gerade wenn wir jetzt mal in der Hotelbranche bleiben, haben wir jetzt einen großen Namen als Hotel. Und haben wir da die besten, den besten Concierge und die beste Frau für den Zimmerservice und keine Ahnung, sondern wie wir miteinander zurechtkommen, wie wir kommunizieren.
Genau, ja. Nee, das ist absolut das A und O. Und ich möchte gerne nochmal zurückkommen aus, wie wir aus dieser Pandemie rausgekommen sind. Ja, die haben alle gesagt, Fachkräftemangel, Machtkräftemangel, Arbeitskräftemangel. Dann Leute, die kommen aus dem Homeoffice wieder zurück, wollen aus dem Homeoffice nicht zurück. Was sind denn alles Gründe dafür? Meiner Meinung nach liegen die Gründe 10, 15 Jahre zurück schon oder sagen wir mal 6, 7 Jahre zurück. Weil das Unternehmen sich damals schon nicht um die Mitarbeiter gekümmert haben. Es gab und es gibt immer noch schwarze Schafe, nicht nur in der Hotellerie, es gibt überall gibt's schwarze Schafe, die sich nicht um die Mitarbeiter kümmern, da keine Vision haben und jeden Tag dieser Vision nachkommen, wo wirklich auf das Wirtschaftliche geachtet wird und wenn das Wirtschaftliche nicht erreicht wird, dann gibt es ein Problem. Nein, jeden Tag dafür sorgen, dass die Mitarbeiter, die Mitarbeitenden, das Team, die Gastgeber, Gastgeberinnen, dass die happy sind und die werden dafür sorgen, dass die Gäste natürlich wieder happy sind und daraus schaffen wir wirklich dann auch einen wirtschaftlichen Erfolg. Und ich glaube, dass dieser Fokus schon so lange verloren gegangen ist, dass es wirklich immer nur Wirtschaftlichkeit, aber nicht da, wo die Essenz ist, und das ist bei jedem einzelnen Mitarbeiter. Ich bin fest der Meinung, dass ganz viele Firmen die Probleme haben, weil die vor 6, 7, 8 Jahren nicht an den Mitarbeiter gedacht haben. Und dann kam die Pandemie und da haben die eine Vollklatsche bekommen und haben jetzt keine Mitarbeiter, müssen Tage schließen oder müssen sogar komplett schließen. Meiner Meinung nach ist das Problem, dass sie nicht vorausgedacht haben, keine Vision für ihr Unternehmen haben.
Darf ich das ergänzen? Ich glaube, ja, zum Großteil stimme ich dir wirklich zu. Ich glaube auch, was wir in der Branche, ich rede jetzt mal über unsere Branche, weil die ist für mich jetzt absolut wichtig, dass wir den Mitarbeitern nicht richtig zuhören. Das heißt, dass wir nehmen sie, also ich sage mal generell, es ist allgemeinert, ist vielleicht nicht fair, aber wir hören nicht zu und wenn wir zuhören, dann nur mit einem Ohr. Und ich glaube, was die Leute heute haben wollen, sie wollen wahrgenommen werden als Teil der Mannschaft. Ne? Und die wollen auch so auch motiviert werden. Ich glaube, dass die Problematik, weiß ich damals, als ich angefangen habe mit diesen Videos, kann sich noch erinnern, die Recruiting-Videos, die einfach gut angekommen sind, weil da sucht jemand wirklich Mitarbeiter. Und ich glaube, das ist, ein Riesending, dass wir Wissen verpennt haben und wir versuchen, das jetzt alles wieder wettzumachen. Oder wie siehst du das?
Es ist, ich gebe euch beiden recht. Und es ist eine neue Generation der Führung, die verlangt wird. Und zwar hat das schon Lance Secretan vor 15 bis 20 Jahren gesagt. Das ist ein Führungscoach, nordamerikanischer, ein hervorragender, ein Kanadier. Es ist das Higher Ground Leadership. Und viele, Alex, was du auch gesagt hast, die haben es vor 10, 15 Jahren verpennt. Die sehen es jetzt, aber die versuchen nicht, sich zu verändern, weil es jetzt einen neuen Führungsstil braucht. Weil es nicht mehr dieses, du musst das jetzt machen und mit Bestrafung und so weiter, sondern es geht darum, Menschen mehr Vertrauen zu schenken und auch mehr Verantwortung zu übertragen. Absolut. Und daraus entsteht eine Sinnhaftigkeit meiner Arbeit und eine Verbundenheit zu dem Unternehmen.
Aber ich glaube aber auch, dass die Mitarbeiter heutzutage Mitarbeitende andere Anforderungen haben an ein Unternehmen.
Ja.
Auf der anderen Seite, nicht alle sind realistische Anforderungen, die sie haben. Und der Arbeitgeber hat heutzutage auch Probleme, diesen Kompromiss zu finden. Ne? So sagen, ja, wir machen jetzt 38, 35 Stunden die Woche. Alles gut, coole Idee. Aber dir fehlen dann 20% der Mitarbeiter, die du eh auf der Straße gar nicht hast. Also von der, du klaust vielleicht von deinem Mitbewerber einen Mitarbeiter, aber im Grunde kann das nicht grob der Lösung sein, sagen, wir machen jetzt eine 35-Stunden-Woche, wenn dir 20% Arbeitskräfte am Ende des Tages.
Und viele wollen es auch gar nicht. Viele wollen gar nicht eine 4-Tage-Woche machen. Ne? Wollen es nicht.
Ja, kann sein. Es gibt, aber ich finde, das ist so. Ich habe mal eine andere Frage, Edgar. Du hast bei dir Visionen und Werte, Leben gemeinsame Ziele erreichen. Mhm. Und Werte und Strukturen in einem Unternehmen. Wie wichtig ist das deiner Meinung nach?
Menschen brauchen Strukturen. Also, du musst, um Sicherheit zu geben. Weil eines der wichtigen, wenn man jetzt mal von einer Bedürfnispyramide ausgeht, ja, ist das erste Sicherheit. Irgendwie das genau. Leben zu sichern.
Maslow, genau.
Ja. Die Werte, die jede und jeder hat, die kommen aus der Erfahrung, aus der Prägung. Wenn jetzt bei Seminaren und Alex, wir hatten uns ja mal in anderem Zusammenhang mal unterhalten vor einigen Wochen, da habe ich das, glaube ich, auch mal gesagt in diesem Zusammenhang bei dir, wenn wir in Seminaren sitzen und dann bekommen wir einen 100-seitigen Wertekatalog und dann sollen wir mal die 30 Top irgendwie anstreichen und von diesen 30 Top dann die, von denen dann noch die besten 15 und dann noch die besten 10. Dann sage ich, aus meiner Erfahrung treffen wir noch nicht mal 50% der Werte, die diese Person wirklich hat, weil das eine Momentaufnahme ist für heute, für jetzt und die kann morgen anders sein, die war mit Sicherheit vor einer Woche ganz anders.
Genau.
Werte und Motive, die ein Mensch hat, kommt aus Erfahrung und Prägung. Das heißt, das, was du im Leben erfahren hast und wie du mit deinem Leben umgegangen bist, so hast du deine Werte aufgebaut. Ich hatte vor, in der Zeit meiner Hochleistungssportlerzeit, war ich bei einem im Bus gesessen vom Hotel ins Stadion neben einem amerikanischen Sprinter. Und wir haben uns so unterhalten und dann auch irgendwie über Werte. Und ich habe dann natürlich als braver Deutscher erzählt über Werte, ja, wie wichtig das ist und so weiter. Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, Edgar, ein Stück weit wert ist, wenn ich eine Knarre in der Hand habe. Und da habe ich den angeguckt und habe gesagt, hast du sie nicht mehr alle? Und dann kam ich darauf. Und er hat gesagt, weißt du, ich bin in der Bronx aufgewachsen. Und dort in der Ecke, wo ich aufgewachsen bin, gab es nur zwei Möglichkeiten zu überleben. Entweder du spielst das Spiel mit und hast eine Halbwertszeit deines Lebens zwischen 50 und 55 oder 45 und 55, weil du irgendwann mal abgeschossen wirst. Oder du wirst Sportlerin oder Sportler. Und er hat das Zweite gewählt. Aber trotzdem blieb noch ein Stück weit dieses, sich durchzusetzen. So hat jeder von uns andere Werte. Und jetzt zu dem, wie kriegen wir das in Unternehmen rein? Wir kriegen das dann in Unternehmen rein, wenn wir es schaffen, dass wir das Leitbild und die Policy eines Unternehmens, dass sich da auch die Mitarbeiterschaft, wir es schaffen, die Mitarbeiterschaft so auszusuchen, die zu diesen Leitbildungen zur Policy passt, beziehungsweise zu der Struktur, die wir jetzt gerade machen möchten. Und dann ist es wichtig, über Werte und Motive zu sprechen, die jede und jeden bewegt. Und wenn wir über Leitbild und Policy sprechen und die Werte, die wir leben wollen in einem Unternehmen, sollte das nicht nur von oben nach unten aufoktroyiert werden, sondern es muss von innen entwickelt werden. Das geht bei ganz großen Konzernen schwierig, wenn da 10.000 Mitarbeiter sind, aber bei einem Hotel geht das recht gut.
Warum? Ich meine, Alex spielt, hat heute ein bisschen seine Spielphase mit seiner Kamera.
Nee, was anderes,
Aber
aber
ist
ist okay.
also, warum haben gerade jüngere Mitarbeitende mehr Bedarf an Strukturen als vielleicht ältere Mitarbeiter?
Ich weiß jetzt nicht, ob Sie generell mehr Bedarf an Struktur haben, aber das, was Sie haben, ist mehr Bedarf an persönlicher Entwicklung und an Freiheit. Ich habe das Vergnügen, ab und an mal mit Jugendlichen zu coachen und nicht nur für eine Stunde, sondern sie über Wochen und Monate zu begleiten. Und ich musste vor einigen Jahren lernen, dass die 17-, 18-, 19-, 20-Jährigen ganz anders lernen, als wir es noch gemacht haben. Unsere Generation, wie wir jetzt gerade hier uns unterhalten. Nicht, dass sie nichts mehr lesen wollen, aber die lesen einfach anders. Die schauen sich auf YouTube kurze Ausschnitte an, ja, und die lernen ganz anders. Die lesen auch keine Bücher mehr im Ganzen, seltenst, sondern das Gros liest eine Zusammenfassung eines Buches und dann ziehen die alles raus.
Okay. Ich weiß
Und
jetzt nicht, ob Alex ist weg, aber wir sprechen trotzdem
so
weiter.
weiter, ja. Jetzt hast du gefragt, die haben mehr Bedarf an Strukturen. Wie kommst du von deiner eigenen Erfahrung, Ziff? Bezüglich der Frage.
Ich spreche mit vielen, also da ich jetzt bei der HSMA auch mit vielen jungen Leuten spreche und so wie ist so Führungsstil, was wollt ihr, was benötigt ihr? Und da kommt immer, ja, wichtig ist für uns Struktur, Werte, ja, auch super wichtig natürlich, also dieses Nachhaltigkeit auch mit Strukturen, aber auch Mitarbeiter wollen wirklich wissen, was und warum sie machen. Und deswegen ist auch diese Struktur super wichtig. Wie ist mein Rahmen, mein Arbeitsbereich Rahmen? Wo kann ich gehen? Wer hat mir was zu sagen? Absolut wichtig für die Leute. Und also das ist so, wenn ich beim HSMA Day bin oder bei anderen HSMA-Veranstaltungen, ich mag dieses Thema wirklich immer so anzusprechen, aber also so zu sehen, wie ist die andere Generation, ne? Und da merke ich eigentlich zu, naja, wirklich zu 99% ist nicht gelogen. Strukturen sind für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen absolut wichtig. Die wollen das haben. Sie wollen auch quasi insofern ein Organigramm sehen, zu wissen, wer ist dafür zuständig. Und sie wollen es nicht lesen. Mitarbeiter wollen ein Organigramm haben. Alex, Seif, Edgar. Darunter ist Fritz, Petra, Ines und Isabel. Und die sind zuständig für diese Mitarbeiter. Und das ist, glaube ich, Klarheit wollen sie. At the end of the day ist es Klarheit.
Klar.
Und was
Wunderbar.
ist das,
Du hast
was das Personal haben möchte?
eben einen ganz, ganz wichtigen Punkt gesagt, und zwar ist das Klarheit, es ist Transparenz
Genau.
und es ist Sinnhaftigkeit. Und was unterstützt die Klarheit, die Transparenz und die Sinnhaftigkeit einer Struktur? Weil das, was irgendwann mal unstrukturiert wirr ist, hilft nicht der Sinnhaftigkeit. Und das wollen die haben. Und dadurch auch diese Sicherheit auch haben. Das ist wichtig.
Edgar, du sagtest vorhin, du bist viel mit Führungskräften, CEOs in Deutschland, europaweit unterwegs. Ne, ein Coach, der hört ja vor allem sehr viel zu und stellt die richtigen Fragen. Aber gibt es da bei diesen Führungskräften, gibt es da wirklich so Aha-Momente, wo die sagen, auf der einen Seite, oh, die schauen in den Spiegel und sagen, ich habe da einiges falsch gemacht, ich musste einiges verändern. Oder die haben sowas wie, hey, so habe ich noch nie gedacht, ich muss in die Richtung denken und finden dadurch Lösungen. Und was sind dann diese Aha-Momente bei diesen Führungskräften? Weil ich glaube, viele machen einfach ihr Ding und sind dann hilflos und wechseln Job und hoffen, dass es woanders besser ist. Aber was sind diese großen Veränderungen, die sie dann durchführen müssen?
Als Führungskraft, je höher du kommst, wird die Luft immer dünner. Mhm. Die Luft wird auch deshalb immer dünner, weil du dich weniger und weniger Menschen anvertraust. Mhm. Ich stelle auch immer die Frage, wenn es so in diese Richtung geht, wo der Hase hängt, ja, so ungefähr. Und wie war das denn, wie du angefangen hast noch in deiner Ausbildungszeit und wo du noch Mitarbeiter warst und dann im Team so einer der Teamleader und so, ja, immer so ein Bierchen hier getrunken oder bin mit meiner Kollegin dann mal zum Shoppen gegangen, ja, und so weiter und so fort. Ja, das ist jetzt nicht mehr so, weil die sind vielleicht, die sind auch jetzt, ich bin dann da rausgewachsen, die Luft wird immer dünner. Und dann, deshalb gibt es auch uns Coaches, weil sie sich uns anvertrauen können und wir in Anführungsstriche, wir sägen nicht am Stuhl. Mhm. Nicht nur in Anführungsstriche, sondern wir sägen nicht am Stuhl, sondern wir wollen helfen. Und dann kommen diese Aha-Momente, indem du einen Spiegel vorhältst und dann in das Systemische gehst und sagst, okay, jetzt bin ich mal und jetzt mache ich mal. Wie wirkt das dann auf dich?
Ja.
Ja, ja, jetzt ist aber die Person gegenüber auch von dem Typus her, von der Persönlichkeit, eine ganz andere Persönlichkeit. Du bist vielleicht eher rot-blau strukturiert. Also du bist dominant und strukturiert. Mhm. Aber die Person, die du hast in deinem Team, ist eher so, dass sie den Kontakt zu den Menschen braucht, dass sie auch diese Kommunikation braucht.
Emotional, die Emotionalität viel wichtiger ist als das Rationelle.
Ja, ich finde, Emotionen darfst du auch zeigen. Ich finde, das ist alles, wenn du es nicht zeigst, dann bist du wie eine Maschine.
Und da kommen oft dann die Aha-Momente, in denen du den Spieß ein bisschen umdrehst, in positiver Art und Weise und systemisch den Spiegel vorhältst. Jetzt setz dich doch mal kurz auf den anderen Stuhl.
Ja.
Weil sie in ihrem Saft immer geschmort haben und weil sie auch das Ziel des Unternehmens gesehen haben, es muss nach vorne kommen und gehen, selbst sich im Persönlichkeitsbereich und Führungsbereich, was das Feinstoffliche anbelangt, weniger weitergebildet haben, sondern hauptsächlich in den ZDF-Geschichten, Zahlen, Daten, Fakten, harte Zahlen und das andere verloren gegangen ist. Und das ist meistens, deshalb werde ich auch geholt. Ja, es gibt wieder Führungskräfte, Trainerinnen und Trainer, die werden wieder für andere Dinge geholt. Aber für diese Dinge werde ich geholt und deshalb ist das immer der Aha-Effekt.
Meistens. Ja, und deshalb gab es ja auch diesen Boom in den letzten Jahren. Ich sage mal, jeder Zweite hat sich Coach genannt. Ich überspitze das jetzt mal ein bisschen. Aber es gibt viel, viel mehr Coaches, weil der Bedarf auch da ist auf der einen Seite. Heißt aber nicht, dass jeder Coach, der sich Coach schimpft, auch ein wirklicher Coach ist. Und da ist dann auch wieder Word of Mouth, also die Weiterempfehlung, ganz, ganz wichtig, wenn man sich einen Coach holt. Also das ist einfach nur so eine Empfehlung von meiner Seite. Lernt die Person, aber vor allem auch die Weiterempfehlung kennen bei den Coaches. Aber ja, der Bedarf, das Menschliche, das Zwischenmenschliche und den Spiegel mal vorhalten, das tut ja auch manchmal weh. Ne? Und das haben wir lieber von einer fremden Person als von jemand aus dem Team.
Ja gut, ein Coach ist ja, ich habe zweimal Personal Coach gehabt und das ist ja wie ein Psycholog teilweise. Also er sieht ja auch die Leute, die ich, lass mich mal ganz kurz, die Leute, die ich dann auch, die reflektieren dich auch ganz anders, weil ein Fremder kommt rein und wenn du einen Personal Coach machst, sagst du, ja und was ist denn das Problem? Also das Coaching heute funktioniert nicht gut, was ist denn los? Dann redest du auch und dann öffnest du dich auch ganz anders. Mhm. Und ich glaube, das ist auch einen gewissen, also ich habe es jetzt zweimal so erlebt, du redest wirklich über andere Sachen, um das Ziel zu kommen, dem Ziel besser zu werden, in dem, warum du gecoacht werden möchtest im Grunde. Und viele, das hat mir ein Coach gesagt, viele gehen zum Coach, weil sie vom Arbeitgeber geschickt werden. Wenige gehen zum Coach, weil sie selbst sagen, ich brauche einen Coach. Mhm. Und ich habe, als ich dann im Jahr 31 war, habe ich einen Coach genommen, ging auch über Moderation von meinen Literaturgesprächen. Und dann hat sie mir gesagt, das ist sehr selten, dass jemand freiwillig sagt, ich möchte gecoacht werden, weil ich habe ein Manko in A, B oder C. Und ich glaube, das fand ich super interessant. Ja, ich habe es wirklich von alleine gemacht. Ich habe wirklich jemanden kontaktiert. Und das tat mir auch gut. Also ich habe was gelernt und ich habe was über mich gelernt auch. Und sie ist auch eine super Coach. Ich habe mal was ganz anderes, Edgar. Es sind ja schon 45 Minuten und ich habe noch zweieinhalb Fragen. Du warst als du in Seoul warst zur Olympiade, du bist ja dann ins Stadion reingekommen, ist ja nicht, erreicht ja nicht jeder so eine Situation, dass du vor x-tausend Leute da machst. Wie war das? Also A, natürlich, wie hast du dich mental vorbereitet auf den Auftritt? Wie war das, wenn du da ins Stadion reinkommst und du hast ja noch eine Bronze, du warst ja im Finale noch dazu. Wie war das, A, das Gefühl, die Konzentration, die du hattest und die Motivation, Adrenalin war wahrscheinlich auf 750. Wie war das für dich, da zu sein, alles?
Ich versuche es zu beschreiben, aber du kannst die Situation eigentlich nie 100% beschreiben, weil du es erleben musst. Dieses Stadion, das war damals das zweitgrößte Stadion der Welt. Nur größer war noch das Maracanã, das damals in den 80ern noch 180.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hatte, wurde aber dann zurückgebaut zu den Weltmeisterschaften, die wir dann in Brasilien hatten, weil sonst das ganze Ding zusammengekracht wäre. Und Seoul hatte 110.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Für jene, die sich das noch nicht so vorstellen können, wenn ihr ab und zu mal am Samstag Fußball-Bundesliga schaut und da ist ein Stadion voll besetzt, zwei dieser Dinger. Ja. Und jetzt bist du bei Olympia für etwas, was du hingearbeitet hast, wo eigentlich die Welt ja nicht größer wird während Olympia. Denn in einer Sportart wie die Leichtathletik und der Disziplin 400 Meter Hürden und 4x400 Meter Staffel sind ja genau die gleichen, die auch bei Weltmeisterschaften da sind. Also die Welt wird ja nicht größer. Mhm. Aber die Medienpräsenz ist ganz anders und das Besondere. Ich bin Olympiamedaillengewinner. Es gibt kein Ex-Olympiamedaillengewinner und Gewinnerin. Habe ich noch nie gehört. Gibt es nicht, den Ausdruck. Es gibt auch keine Ex-Olympiasiegerin. Aber es gibt Ex-Weltmeisterin, Ex-Weltmeister, Ex-Europa-Bronzemedaillengewinner, Ex-Bronzemedaillengewinnerin und Gewinner. Deshalb ist dieser Titel Olympiamedaillengewinner oder Gewinnerin, Gewinner, so wichtig für uns Sportlerinnen und Sportler. Und ganz viele Sportlerinnen und Sportler würden ihre 5 Weltmeistertitel eintauschen für eine Olympiamedaille, für eine goldene.
Ja.
Weil das eine ganz andere Geschichte. Und so, das erstmal zu den Eckdaten. Wenn du dann dorthin kommst, dorthin trainiert hast, versuchst du dich mental darauf einzustellen. Aber sind wir doch mal ehrlich, letztendlich geht es gar nicht 100%. Es geht gar nicht 100%. Wenn man mal im Stadion auf der Tribüne gesessen hat, ist das ein Bruchteil von dem, als wenn du unten im Stadion stehen würdest. Du gehst hinein und du kommst dir vor wie im Zirkus von Rom, wie im Kolosseum. Weil die Tribünen wie Wände hochgehen, weil 110.000 Menschen irgendwie raunen und sprechen miteinander. Das ist ein Gewirrwarr, das kann man sich kaum vorstellen. Und eine Energie, die da unten ist.
Ja.
Und deshalb, wer als Athletin ein Athlet, egal welche Sportart es ist, ob das jetzt Fußball, Handball, Beachvolleyball und so weiter, wo du dann da unten stehst und Millionen von Menschen schauen auch mit zu, wenn du in diesem Moment nur ein Stückchen zweifelst, vielleicht Angst hast, und dann funktioniert deine Technik nicht mehr. Deshalb haben auch viele Schwimmerinnen und Schwimmer gesagt, als sie in Athen waren, damals 2004, weil das war ein Debakel für den Deutschen Schwimmverband. Die haben gesagt, sie konnten das Wasser nicht spüren, Also das Wasser war ja auf dieser Bahn nicht anders als auf der Nebenbahn. Es war ja das gleiche Wasser, es war das gleiche Becken. Aber sie konnten es nicht spüren. Das hat mit dem Kopf zu tun, es hat mit dem Mental. Mhm. Und wenn du aber versuchst, dich ein Stück weit darauf einzustellen, also nicht nur körperlich, indem du dann durch die Zeitverschiebung dann auch in Deutschland schon Wochen vorher dann trainierst, mit der Zeitumstellung, wie es auch in Seoul dann für mich war, physisch, auch mental, indem der Trainer, nämlich die Führungskraft, dich vorbereitet auf diesen Moment und dich dann auch im Vorfeld dieser Spiele in Situationen bringt, das heißt für mich Wettkämpfe macht, wo man das irgendwie ein Stück weit nachspielen kann, wie es dann ist, vom Druck, von der Internationalität, von dem großen Publikum, dann bist du im Vorteil. Okay. Und so ist es auch in der Führung, um jetzt mal diesen Brücke wieder zu finden. Mehr Verantwortung zu übergeben, einer Mitarbeiterin, Mitarbeiter, sie langsam hinzuführen, um wirklich dann im Ernstfall auch bereit zu sein für diese Situation und diese zu meistern.
Okay, cool. Wir haben eine Tradition.
Eine Frage hattest du noch, ne, Sef?
Eine Frage? Nee, ich habe eine Frage. Nee, die Frage gebe ich eigentlich an Edgar. Edgar, hast du mal eine Frage an uns beiden?
Ah, da trifft er mich jetzt auf dem, aber obwohl so ein Coach kann man ja nie auf den linken Fuß treffen, ja.
Jetzt komm, stell dich nicht so an.
Was ist für euch momentan eines der wichtigsten Werte, um Unternehmen weiterzuentwickeln?
Empathie.
Ehrlichkeit. Ja. Ehrlichkeit. Und Vision. Eine klare Vision zu haben, um auch die Leute mitzuziehen. Also Ehrlichkeit, Vision, Empathie mit Struktur, klar.
Das sind so die. Ja, und das, vielen Dank, das ist die neue Generation von Führungskräften, weil vor einigen Jahrzehnten und jetzt nochmal, Alex, zu dem, was du gesagt hast, vor 10, 15 oder 20 Jahren, da wurden schon die Fehler gemacht. Ja. Das wurde den Führungskräften wenig beigebracht. Manche haben es gemacht, aber es wurde wenig beigebracht. Da hapert es jetzt und das ist jetzt die Ernte, die wir haben von dem, was wir damals gesät haben. Deshalb vielen Dank, bin ich voll bei euch.
Ja, nee, tolle Frage und ich glaube auch da, für unsere Zuschauer, die so lange noch dabei geblieben sind, ich glaube wirklich so ein paar Werte, die unfassbar wichtig sind und die wir auch jeden Tag hinterfragen sollen. Wie sieht es mit meiner Vision aus? Wie habe ich die oder wie lebe ich als empathische Führungskraft? Was bedeutet das genau? Wirklich sich die Zeit dafür nehmen und auch sich selber in Frage zu stellen, nicht in der Position, aber in der Art der Führung. Wie ist mein Fokus und was stelle ich an allererster Stelle?
Ne?
Ja, Edgar, ganz, ganz, ganz lieben Dank. Es war eine Freude, dich jetzt mal digital zu sehen. Wir haben uns ja damals analog kennengelernt und auch mal schön, dich digital zu sehen und vielen, vielen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder und sehr viel. Am nächsten Monat haben wir auch einen spannenden Gast aus dem Süden. Der hat ein Hotel im Süden und ein Hotel in Berlin, aber mehr dazu verraten wir noch nicht.
Ach, freuen wir doch drauf. Ach, kenne ich den. Habe ich den gesehen bei unserem Event in Hamburg?
Ich glaube nicht, dass er da war. Nein.
Diese Person. Okay.
Nee, aber ist eine bekannte Person. Und wir sagen es nicht, weil wir hoffen, dass wir das Gespräch auch durchsetzen. Ich werde ihn nochmal kontaktieren. Genau. Du, Edgar, super. Vielen lieben Dank für das tolle Gespräch. Ich glaube, da hätten wir nochmal eine Stunde weiter schnacken können. Wir haben uns ja vor Jahren, wie gesagt, mal kennengelernt bei einer Veranstaltung. Dann letztes Jahr bei der Progross. Ganz kurz gesehen, war auch super und ich hoffe, wenn du mal in Berlin bist, dass wir uns das dann mal solche Themen vertiefen, weil die super, super interessant sind. Ich hoffe, kann ja mal die Frage, hoffentlich hast du was mitgenommen aus unserem Gespräch, also ich habe sehr viel mitgenommen.
Das ist ja nicht schwer für dich, Seth.
Naja, aber bei mir ist es leichter als bei dir. Du spielst ja lieber mit der Kamera die ganze Zeit und machst irgendwie Close-up. Ich weiß nicht, was du da gemacht hast, aber ist okay. Nicht jeder ist so technikvisiert. Das ist so in Holland manchmal. Aber nee, alles gut. Vielen lieben Dank. Auch Alex, super, danke, dass wir es heute wieder geschafft haben, ein Gespräch zu führen. Es war wieder
Yes.
super. Und Edgar, tausend Dank. Danke dir. Bleib noch ein bisschen dran. Wir machen so ein Recap. Und bis bald wieder.
Wunderbar. Ganz lieben Dank. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.